Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Heute schauen wir uns ein Gewerk an, das später fast niemand mehr sieht, das aber darüber entscheidet, ob ein Boden funktioniert oder eben nicht. Ich meine den Estrich. Für viele ist das einfach diese graue Fläche auf der Baustelle. Für diejenigen, die sich aber damit auskennen, ist es ein ziemlich komplexes Bauteil mit ganz eigenen Regeln. Und genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast, mit Niklas Köhler von Köhler Fußbodenbau. Niklas ist Estrich-Profi und kennt die typischen Baustellenfragen. Wann ist Estrich endlich trocken? Welche Estrichart passt zu welchem Projekt? Warum entstehen eigentlich Risse und sind die alle so schlimm? Also wir sprechen über Estricharten, typische Mythen auf der Baustelle und darüber, worauf wir Architektinnen, Planende und Bauherrinnen unbedingt achten sollten. Kurz gesagt, heute geht es um das, was unter unseren Füßen passiert und warum gutes Bauen genau dort anfängt. Ja, Niklas, herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment.
Danke, Janine, für die Einladung. Kurz zu meiner Person. Ich bin Niklas Köhler, 28 Jahre alt, Estrichlegermeister und Betriebswirt des Handwerks. Und ich darf und werde perspektivisch den elterlichen Betrieb übernehmen. Und dementsprechend haben wir da ja schon viel Know-how in den letzten Jahren gebündelt.
Genau. Wir beide kennen uns auch persönlich ganz gut. Wir haben auch mit deinem Vater schon, ihr habt im Betrieb ja Estricharbeiten und Oberböden. Genau. Habe ich schon in den letzten 16 Jahren viele Baustellen zusammengewuppt. Also ihr gehört mit zu meinem Lieblings-Stammhandwerker-Netzwerk. Von daher wurde es mal Zeit.
Heute ist der Tag.
Genau, dass wir eine Folge aufnehmen. Wir verweisen hier auch schon sofort hin. Wir haben nämlich auch eine Folge über Unternehmensnachfolge mit deinem Cousin Frederik Köhler aufgenommen. Auch sehr spannend. Also die können wir euch auch ans Herz legen.
Gerne reinhören.
Genau. So, jetzt zu unserem Bauteil, unserem Estrich. Was passiert da eigentlich? Was gibt's da unter unseren Füßen? Ne? Wir sehen ja jetzt eigentlich, wenn was fertig ist, immer nur den Oberboden. Kannst du uns mal erzählen, was ist Estrich überhaupt? Also was ist so der Aufbau beziehungsweise welche Funktion hat der?
Also der klassische Baustellen-Estrich ist hauptsächlich dafür gedacht als tragfesten Untergrund, entweder als, ja, ich sag mal, direkte Nutzschicht oder für die Aufnahme vom Bodenbelegen da zu sein. Im Estrich wird auch heutzutage die Fußbodenheizung mit verankert. Das heißt, wir haben da auch eine Heizkonstruktion und unterm Estrich schlummern dann ganz, ganz viele Kabel, Rohrleitungen, die Elektro, Heizung, Sanitär auch irgendwo alle verschwinden lassen müssen im Gebäude. Und zugleich können wir damit natürlich auch, alles andere, was irgendwo energetisch benötigt wird, mit verbauen unterm Estrich.
Genau. Es gibt ja verschiedene Estricharten und es gibt ja auch verschiedene Einsatzgebiete, wo welcher Sinn macht. Erzähle mal so, welche ich so kenne. Du kannst ja dann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Also den Zementestrich kenne ich, dann natürlich den Anhydrit-Fließestrich. Dann gibt es immer noch Schnellestriche, das ist, glaube ich, auch immer auf Zementestrichbasis.
Richtig.
Gussasphalt ist ja auch noch ein Bereich. Ja, und Trockenestrich. Jetzt habe ich eigentlich so mit die meisten.
Die wichtigsten, früher wurden noch Magnesia-Estriche vermehrt verbaut, aber die wohl bekanntesten sind mit Sicherheit der Zementestrich und der Calciumsulfat-Estrich. Wir persönlich bei uns verbauen den Calciumsulfat lieben gerne als Fließestrich. Mhm. Einmal natürlich auch aus körperschonender Haltung her und einfach, weil er von den Produktvorteilen aufgrund der Fließfähigkeit, alles, was irgendwo fließfähig ist, ist natürlich auch besser für die Ebenheit.
Genau, nivelliert sich selbst, ne?
Genau.
Legt sich schön um die Fußbodenheizungsrohre.
Genau, wir haben eine gute Wärmeleitfähigkeit, wir können in etwas dünneren Schichtstärken arbeiten, weil wir etwas weniger Luftporeneinschluss haben, wie im Vergleich zu einem erdfeuchten Material. Und wir schauen natürlich immer von Baustelle zu Baustelle, was da die passenden Gegebenheiten sind, welcher Estrich ja an der Baustelle besser geeignet ist, welche Estriche zum Beispiel mit einem Gefälle oder auch, du hattest es gerade schon gesagt, als Schnellestriche. Wir haben natürlich auch die Fälle, dass irgendwo Baustellen unter absolutem Zeitdruck herrschen und da muss dann, ich sag mal, in diesen Estricharten einfach geschaut werden, was da auch für das jeweilige Objekt das Richtige ist.
Ja, Zementestrich, ich habe manchmal das Gefühl, je nach Baustelle oder Architekturbüro ist auch immer so eine Religion, so eine Philosophie für sich. Also es gibt ja welche, die wirklich rigoros nur Zementestrich einbauen. Also wir haben es ja immer bei unseren gemeinsamen Projekten so, dass Zementestrich ist immer Garage und zum Beispiel Kellerbereiche. Und ansonsten haben wir da immer viel, also ich rede jetzt, ne, ein Familienhausbau, Wohngebäude, haben wir immer viel den Anhydrit-Fließestrich dann auch genommen. Schnellzement kenne ich immer gut aus diesen Thematiken, auch wenn du mal Bäder sanierst oder so und eine Fußbodenheizung reinkommt, dass du halt zügig auch wieder, weil der halt schneller trocken ist.
Genau, der Zeitdruck steht da im Vordergrund. Das heißt, die Produkte, die sind, ich sag mal, von den Herstellern alle mit chemischen Produkten versehen und dementsprechend hat man eine etwas verkürzte oder eine teilweise sehr deutlich verkürzte Bauzeit im Vergleich zum Standard-Estrich, der verbaut wird, wo man über 6 bis 8 Wochen Trocknungszeit spricht, ist es gut möglich, dass man bei einem Schnellestrich über 5 bis 7 Tage spricht. Mhm.
Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer
ja.
dann. Ne?
Ja.
Ich habe es einmal tatsächlich auch gehabt, das war ein Mehrfamilienhaus und die Erwerber, die hatten irgendwie unterschiedliche Bezugstermine, keine Ahnung wieso. Und da hatten wir nämlich die Dachgeschosswohnung, die hatten wir dann vorgezogen. Mhm. Und da hatten wir dann über euch den Schnellzement-Estrich reinbekommen. Der Rest hatte den Anhydrit-Fließestrich. Aber ich weiß noch, wie dein Vater, Grüße gehen raus, mir das damals auch erklärt hatte, bei Zementestrich, dass der ja auch so zugempfindlich ist. Also der sagte mir immer, stell dir vor, wie so ein Käsebrot, was du an der genau. Luft lässt. Ne? Der klassische Käsebrot-Vergleich.
Genau, das Käsebrot ist bei uns ja auf fast jeder Baustelle dabei.
Ist der Phantom-Mitarbeiter.
Genau, weil natürlich immer die Frage aufkommt, es gibt Mythen im Internet, es gibt Mythen auch unter Handwerkern. Warum der eine oder der andere besser ist an Estrichen und ich glaube schon, dass wenn man dann dort auch eine vernünftige Aufklärungsarbeit leistet und dem Kunden sowohl die Vor- oder Nachteile des jeweils einen oder anderen dann erklärt, dass der Kunde dann schon sehr gut entscheiden kann. Mhm. Ich sag mal, der Zementestrich ist oder der Zement als Bindemittel ist etwas spannungsanfälliger, das heißt Zugluft, wir haben andere Feldeinteilungen, gerade wenn man jetzt mal in die Grundrisse des Objektes reingeht, dann habe ich dort häufig im Wohn-Ess-Koch-Bereich die L-Form und da ist es natürlich einfach aufgrund von Fugenfeldern immer etwas problematischer hinterher in der optischen Umsetzung, dass man dort Fugen hat. Fugen möchte keiner irgendwo in seinem Estrich drin haben und dann hat man halt wie beim Käsebrot, der Estrich trocknet von außen und das ist dann beim Zementestrich, führt das immer zu sogenannten Schüsselungen.
Sehr und, hoch geht so ein bisschen.
Und die setzen sich im Laufe der Jahre, das heißt, man hat immer unschön die Sockelleisten irgendwo in der Luft hängen und das ist dann immer optisch nicht ganz so schön, deswegen sind wir ein Befürworter und ein Freund des Anhydrits als Bindemittel, weil der relativ spannungsarm ist.
Genau, und dann könnt ihr auch größere Flächen mit dem machen, ne, weil weniger genau. Fugen rein müssen. Weil das ist ja auch so eine Thematik. Bauherren kennen zum ersten Mal oft Fugen erst, wenn es um Estrich geht, weil dann beschäftigt man sich mal mit dem Thema.
Ja.
Wenn man eigentlich mal guckt, wo man so lebt oder mit bewussterem Blick dann auch durch fertige Räume geht, dann fällt einem halt auf, ach guck mal, tatsächlich, da sind überall auch Dehnungsfugen drin. Ne?
Genau, ja. Mhm. Gerade wenn jetzt räumliche Trennungen da sind in Verbindung mit der Fußbodenheizung, habe ich einfach diese thermische Trennung mit einer Dehnungsfuge. Aber gerade wenn ich dann auch über größere Feldgrößen spreche, in dem Grundriss über ein L, dann bin ich bei einem Calciumsulfat, also bei einem Anhydrit-Fließestrich oder im Allgemeinen beim Anhydrit-Estrich halt deutlich fugenreduzierter unterwegs wie bei einem Zementestrich. Einfach nicht, weil der Estrichleger da sagt, jetzt hätte ich hier ganz gerne eine, sondern einfach aus technischer Perspektive.
Ja. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass der Anhydrit-Fließestrich viel schneller eingebaut ist.
Das auch, das kommt einfach durch die Fließfähigkeit. Ja. Wir schauen natürlich auch für uns, für unser Unternehmen, dass wir da die Leute auch bei Laune halten. Und ja, es ist eine bedeutend entspanntere Arbeitseinbringung, weil ich nicht den ganzen Tag auf den Knien rumknie. Dafür habe ich aber auch ein höherwertigeres Bindemittel, ein höherwertigeres Material. Gerade wenn es hinterher in die Verlegung von großformatigen Fliesen oder auch Dielen geht, habe ich einfach eine schönere Fläche, weil ich nicht diese Verformungen und Schüsselungen habe oder auch, ich sag mal, die handwerklichen Toleranzen.
Ja. Wie entscheidet ihr jetzt, welche Estrichart oder welches Aufbausystem in welches Projekt passt?
Wir haben natürlich heutzutage relativ viel in der Altbausanierung zu tun. Das heißt, im Neubau und auch im Altbau ist für uns immer ein ganz entscheidender Punkt die Aufbauhöhe. Mhm. Das heißt, wenn wir im Altbau, da haben wir, ich sag mal, alte Türelemente, Türstürze, wir haben Fensterelemente, wir haben Treppenanlagen. Das heißt, da müssen wir natürlich schon immer mit den Planern und Architektinnen und Architekten schauen, auf welcher Endhöhe wollen wir rauskommen? Was ist gegebenenfalls möglich, dass wir den Aufbau erhöhen? Und dementsprechend entscheiden wir eigentlich von Baustelle zu Baustelle, was da jetzt auch wirklich das richtige Heizungssystem ist, was da in der Umsetzung auch der richtige Estrich für ist, weil ja, gerade wenn wir über Bauzeiten wieder sprechen, kann es auch gut möglich sein, dass ja eigentlich der normale, standardmäßige Estrich in Ordnung wäre, aber aufgrund der Bauzeit dann doch irgendwo auf Schnellprodukte zurückgegriffen werden muss.
Ja, das haben wir jetzt auch schon bei vergangenen Baustellen ab und zu gehabt, gerade wenn es um Sanierung geht. Die Niedrigaufbausysteme, die bietet ihr ja auch an, also die verarbeitet ihr ja auch. Wie funktionieren die? Also die sind ja dann, da reden wir ja manchmal über nur 35 Millimeter oder so, ne?
Genau, es gibt da ja ganz verschiedene Herstellersysteme, die einfach außerhalb der Norm sind. Mhm. In Deutschland ist nun mal alles normativ geregelt und dementsprechend würde sonst unser Estrich mit einer Schichtstärke von 6 bis 6,5 Zentimeter bei einem beheizten Estrich irgendwo roundabout liegen, bis auf ein paar Millimeter, und die Aufbauhöhe steht uns teilweise aufgrund von energetischen Vorgaben mit Dämmungen, die noch verbaut werden müssen, und dann auch den Oberbelägen stehen uns diese ja dann hinterher 8-9 Zentimeter nicht zur Verfügung. Und dementsprechend gibt es da Hersteller, die gesagt haben, wir lassen Systeme prüfen, die sind für den Dünnschichtbereich geeignet, aber da ist natürlich ganz wichtig, wir müssen uns dann natürlich auch als Verarbeiter an die Herstellerrichtlinien ja halten, und das ist dann natürlich auch immer irgendwo so eine Absprache mit den Kunden.
Ja. Genau, dass man die halt aufklärt, so wir weichen jetzt von der DIN ab, ne?
Genau.
Und aber es sind ja trotzdem geprüfte Systeme, ne? Also es ist
es sind geprüfte Systeme. Für uns ist dann häufig natürlich auch mit den Handwerkerkollegen, dann muss man dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal auf die Finger hauen, weil sonst der Elektriker, der Heizungsbauer lieben gerne sein Rohr und seine Kabel über die Rohdecke legen wollen.
Und schön so kreuzen.
Genau,
und so.
Schön kreuzen. Das lässt dann aber häufig auch eine Aufbauhöhe nicht zu. Und deswegen müssen wir dann teilweise da auch schon mal den Buhmann spielen. Aber ja, das sind die Gegebenheiten und wir schauen natürlich, dass wir da am Ende des Tages das Beste für den Kunden auch bei rumkriegen. Ne?
Einfräsen ist ja auch noch so eine Möglichkeit. Also wenn ich bestehenden Estrich habe, der auch noch gut aussieht, macht ihr das auch?
Ja, bieten wir auch mit an. Ist einfach ein Thema.
Ich frage was, nicht aus Eigennutz an.
Ist einfach ein Thema, was in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt immer mehr aufgekommen ist. Ist eine Methode, um auch Baustellen logischerweise mit einer Fußbodenheizung nachzurüsten. Wir sehen immer das Gesamtsystem. Das heißt nicht nur, ich fräse das ein und lege ein Rohr rein, sondern wir sehen dann auch schon zu, dass hinterher, wenn ein Bodenleger, ein Parkettleger, ein Fliesenleger als Nachunternehmer kommt, dass dann dieser Fußboden, dieser alte Estrich auch vernünftig wieder aufbereitet wurde. Weil wir selber, weil wir ja auch selber Boden- und Parkettlegerbetrieb sind, sehen auch Baustellen, wo jetzt reinweg nur Fräsdienstleister kommen, der Heizungsbauer legt ein Rohr rein und die Untergründe sind gar nicht passend vorbereitet. Das heißt, alte Klebstoffreste sind noch nicht runtergefräst worden, die Schichtstärken des Estrichs passen eigentlich gar nicht, die Estrichoberfläche ist vielleicht gar nicht fest genug, wir haben ganz, ganz viele Risse und ja, da schauen wir einfach, dass wir da als Systemanbieter dann auch ganzheitlich zur Verfügung stehen und nicht nur Einzelteile betrachten.
Aber das ist natürlich auch ein großes Thema, weil klar, es gibt ja manchmal so Kleinbereiche, wo man dann auch sagt, okay, komm, da kloppen wir jetzt den Estrich raus, ne, gehen da nochmal irgendwie anders dran.
Und dann gibt es natürlich die Bereiche, wo der ja eigentlich noch in Ordnung ist, dann eine Fußbodenheizung gewünscht wird und man aber auch Niedrigaufbausysteme vielleicht nicht gut funktionieren würden oder weil man dann doch irgendwie keine ebengleichen Übergänge schafft. Und wenn der Estrich halt vernünftig ist, man muss ja das auch nicht alles wieder rauskloppen. Ist ja auch eine Heidenarbeit, unheimlich viel Müll.
Ne? Ja, gerade ja. In Zeiten der Ressourcenschonung ist es uns natürlich auch daran gelegen, die gut erhaltenen Estriche, die ich sag mal vielleicht in den 70er, 80er, 90er Jahren, die haben zwar zum jetzigen Zeitpunkt auch schon schnell 50 Jahre auf dem Buckel, aber wenn der Estrich gut gemacht ist, die Schichtstärke, also in den Aufbauten, in denen wir reingehen, sagen unsere Hersteller, die Industrie sagt, 40 mm Estrich-Schichtstärke müssen da sein, um einfräsen zu können. Ich sag mal, in diese Richtung, da halten wir uns auch dran, weil alles, was dann irgendwo dünner wird, dann werden die Konstruktionen natürlich auch immer risikobehafteter. Und wenn da Estriche bei sind, die Fußbodenheizung wurde irgendwo so roundabout ab den 90er Jahren schon mit in den Estrich eingebaut. Teilweise aber auch Jahre, wo wir Estriche sehen um die 1990, wo noch keine Fußbodenheizung drin ist. Da kann man natürlich teilweise jetzt super reinfräsen, weil die Estrichschichtstärken ausreichend sind. Ja. Der Estrich ist noch nicht allzu alt und man kann darauf aufbauen.
Geht das auch in Gussasphalt oder geht nur in Estrich reinfräsen?
In
Gussasphalt ist auch dünner, ne?
Genau, die Gussasphalte sind häufig bedeutend dünner ausgebaut und aufgrund der Hitzeentwicklung des Fräsens ist es da eigentlich nicht zu empfehlen.
Ah, okay. Ja, gut zu wissen. Ich will mit dir jetzt mal so typische Missverständnisse und Mythen aufklären. Mythos 1, der Estrich sieht ja trocken aus, ne? Also ich gehe jetzt einfach mal drüber. Wieso sollte man nicht einfach ohne Prüfung auf einen Estrich legen? Oder wie kriegt man raus, dass der richtig trocken ist?
Ja, also die Bauherrschaft sieht eigentlich nach jeder Estricheinbringung immer irgendwo mal so kleine Fähnchen, kleine Pinne rausgucken.
Frag jetzt nicht, wer schon ab und zu mal drüber geflogen ist.
Das ist eigentlich dann für jedes nachfolgende Gewerk. Wir wurden auch schon häufig gefragt, habt ihr da irgendwie was im Estrich vergessen? Nein, es ist extra ein Hinweis dafür, fürs nachfolgende Gewerk. In diesem Bereich befindet sich kein Fußbodenheizungsrohr. Hier kann demnächst vom nachfolgenden Gewerk eine Messung durchgeführt werden, einfach um die Feuchtigkeit des Estrichs zu messen. Denn ich glaube, wenn man in so einen Bau reinkommt und die ersten 2-3 Wochen der Estrich frisch drin ist, dann habe ich einfach eine enorme Luftfeuchtigkeit. Und die legt sich irgendwann. Das heißt aber nicht, nur weil die Fenster nicht mehr beschlagen sind oder irgendwo die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dass der Estrich automatisch belegereif ist. Und da ist es einfach immer wichtig, dass man da das nachfolgende Gewerk relativ zeitnah mit ins Boot holt, dass die dann auch eine Feuchtigkeitsmessung durchführen können.
CM-Messung nennt man das ja auch, ne?
Richtig, genau. Ja.
Also man kann natürlich mit diesen Feuchtigkeitsmessgeräten, die diese Kugel drauf haben, kann man immer schon so vorfühlen, trocknet der jetzt gut oder nicht. Genau. Also das mache ich dann meistens immer schon, dass ich so ein Gefühl dafür bekomme, ne? Wie sieht es jetzt so zeitlich aus, weil es natürlich auch viel auf das Lüftungsverhalten ankommt und auch die Witterung, ne? So die Außentemperaturen, wird das Heizprotokoll eingehalten und so, das sind alles so Punkte, die das beeinflussen.
Sind viele Faktoren, die, ich sag mal, für uns als Estrichleger nicht zu beeinflussen sind. Deswegen ist es für uns natürlich auch immer schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Wie lange muss der Estrich trocknen? Denn wie du schon richtig sagst, das Aufheizprotokoll muss gefahren werden, die Baustelle muss gelüftet werden. Die nachfolgenden Gewerke fühlen sich damit ja auch nicht immer dann in Verantwortung, wenn es eine hohe Luftfeuchtigkeit im Bau ist. Dass die dann auch dauerhaft lüften. Das andere Thema ist natürlich, wenn dann im Nachfolgenden, wenn der Estrich drin ist, die Estrichflächen teilweise auch abgedeckt werden, weil der Maler zugange ist, weil vielleicht schon Baumaterialien gelagert werden oder was auch vorkommen kann, ist, dass vielleicht auch einzelne Heizkreise nicht laufen, dann kann es Flächen geben, die schneller oder langsamer abtrocknen.
Ja. Das Schnellste, was ich hatte, waren 4 Wochen. Da war aber auch wirklich, dass alles passte, ne? Brav gelüftet. Ja. Witterung war super, also die Luft war so, dass die gut Feuchte aufnehmen konnte. Und das Längste waren, glaube ich, 12 Wochen.
Ja,
aber da war auch keiner, also es war irgendwie...
Einer der häufigsten Nachfragen ist, ob es im Sommer besser trocknet wie im Winter, weil es ja draußen warm ist. Aber da müssen wir immer so ein bisschen sagen, das ist eigentlich genau entgegengesetzt. Denn wenn wir im Sommer sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeiten draußen haben und dann die Fenster aufreißen, dann habe ich keinen direkten Austausch der aufgebrauchten Luft im Gebäude. Und deswegen ist es häufig so, dass im Winter, wenn draußen eine sehr, sehr trockene Luft, man merkt es ja selber dann häufig auch, dann ist einfach dieser Luftaustausch besser, dass ich die aufgebrauchte Luft gegen aufnahmefähige Luft austauschen kann.
Ich meine, das war sogar Januar, wo der reinkam. Wieso der dann so super getrocknet hat.
Wenn dann der Heizungsbauer mitspielt, das Aufwaltsprotokoll brav läuft, wenn dann noch jemand sich ums Lüften kümmert.
Waren die Baugötter uns hold. Das hat alles geklappt.
Da braucht man auch keinen Schnellbinder.
Genau, da braucht man es nicht. Mythos 2, wenn der Risse hat, war das immer schlechte Arbeit.
Es kann, wie wir gerade schon hatten, es kann durch Zugluft kommen, es kann durch auch herabfallende Dinge von anderen Handwerkern sein, weil vielleicht auch mal zu schwere Dinge gelagert wurden. Oder, und das versuchen wir möglichst zu vermeiden, alles, was irgendwo an Grundinstallationsleitungen verlegt wurde, ob es Abwasserrohre sind, ob es Elektrokabel sind, wenn die natürlich von der Höhe falsch eingebaut worden sind, der Estrichleger da vielleicht auch nicht drauf achtet und sagt, okay, die Estrichoberfläche wird es überdecken, kann das gut möglich sein, dass wenn der Estrich sich ausdehnt in seiner Aufheizphase, dass wenn dann ein Rohr drunter ist, dass dann der Estrich da im Querschnitt nach oben hin aufreißt. Und das ist dann natürlich hinterher zu verharzen, zu verarbeiten.
Also man kann es wieder retten.
Man kann es retten und ich sag mal, da gibt es mittlerweile mehrere Möglichkeiten, ob es das Auftrennen ist und Verharzen, ob es Rissgewebe sind, ob es Entkopplungen sind. Das kommt dann immer auf den jeweiligen Einsatzbereich auch drauf an.
Ja, wo man ja dann auch immer drauf achten muss, jetzt hatte ich schon Estrich, immer drauf ächten muss. Achten Estrich ist ja dann auch immer in diesen Phasen, dass man weiß, also weil meistens, was heißt meistens, die Türzagen sind ja dann nicht drin. Also das heißt, man muss in den Plänen und vielleicht auch vor Ort dann einmal immer ein Zeichen machen, dass die Estrichleger wissen, okay, so ist jetzt die Tür angeschlagen. Da ist dann die Fuge, ne? Weil du hast ja dann auch oft einen Bodenbelagswechsel oder so und
genau, das ist für uns einer der wichtigsten Punkte. Wir fragen jeden Planer, jede Planerin, jeden Architekten und auch die Bauherren immer, bevor wir den Estrich einbauen, wo sind die Dehnungsfugen? Das heißt, wo ist ein Belagswechsel und über welche Höhen sprechen wir? Denn es gibt nichts Grausameres, wie wenn man jetzt einen Neubau hat und man möchte eigentlich alles planen und eben an der Oberfläche haben und man hat hinterher irgendwelche Höhenversätze. Denn das muss ich hinterher entweder sehr aufwendig und teuer anspachteln oder ich habe halt hinter diesen komischen Höhenversatz und muss mit irgendwelchen Übergangsschienen arbeiten. Deswegen, das ist uns immer sehr gelegen, dass man da schon im Estrich Höhenversätze vorprofiliert.
Ja. Und dass man einen verbindlichen Meterriss auf der Baustelle hat.
Unser Meterriss ist immer der wichtigste.
So, dann bei Fußbodenheizung kann man jeden Estrich nehmen. Stimmt das? Oder auch mit Vorsicht zu genießen?
Über die eben angesprochenen, bisher, ich sag mal, bekanntesten Estriche, Zementestrich und auch Calciumsulfat oder Anhydritestrich genannt, die auf jeden Fall. Wie gesagt, da kommt es einfach auf die Einsatzbereiche an, die man da dementsprechend haben möchte.
Ja.
Dann Gussasphalt geht auch, aber dann ist es immer irgendwo in Verbindung mit Kupferfußbodenheizung.
Stimmt, das sind die Dämmung ist auch anders.
Genau, weil das, einfach der Gussasphalt, der wie bei einem Teerbelag auf der Autobahn, wird heiß eingebracht. Deswegen ist die Variante etwas rückläufiger.
Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das am Anfang so klar wurde. Auch immer, wenn wir, klar, bei Estrich haben wir jetzt gesagt, die graue Masse auf der Fläche. Aber was ihr ja auch damit zusammen einbaut, ist immer die Fußbodendämmung, also diesen ganzen Unterbau. Das ist auch dieses, wo wir gerade davon sprachen, wenn Elektriker, Heizung, Sanitär, wenn die ihre Leitungen verlegen, das sind diese Bereiche, wo die sich innerhalb dieser gedämmten Fläche austoben oder aufhalten. Und dann kommt hinter der Estrich da ja drüber, beziehungsweise dann noch die Tackerplatte mit der Fußbodenheizung. Also habt ihr ja schon ein ziemliches Paket auf der Baustelle und habt auch zwei Arbeitsschritte, weil ihr ja dann einmal für die Dämmung kommt, Tackerplatte, dann in den meisten Fällen der Heizungs-Sanitärbetrieb die Fußbodenheizung legt und dann kommt ihr nochmal mit dem Estrich. Ne?
Genau, und ich sag mal, gerade in der Abstimmung mit den Gewerken Heizung, Sanitär und Elektro ist es für uns immer ganz wichtig, dass diese Aufbauhöhe, die irgendwo festgelegt ist, in den Neubauten ist es etwas mehr, weil einfach mittlerweile die Zuleitungen für Elektro und auch Heizung, Sanitär immer mehr werden, immer dicker werden, dass man da einfach eine gute Abstimmung hat. Deswegen kommen wir auch meistens vorweg nochmal, bevor unsere starten, um einfach auch diese Höhen zu messen.
Deckendurchbrüche schließen.
Deckendurchbrüche schließen. Also alles muss vorher passiert sein, dass man auch schalltechnisch hinterher über eine Tackerplatte, über eine Trittschalldämmung auch das alles irgendwo geregelt bekommt.
Ja, genau. Dann kommen wir mal sofort, weil du Abstimmung sagtest, zu unseren Tipps für meine Kollegen und Kolleginnen. Wann sollte man euch am besten in die Planung schon einbinden?
Also auf der Baustelle, wenn dann, ich sag mal, die Aufträge schon vergeben sind, ob es jetzt Ausschreibungen sind oder dann der direkte Draht des Bauherrns, ist es häufig so, dass wir meistens in Richtung Fenstereinbau vorbeikommen. Die Fensterbauer bauen ihre Fenster im besten Falle nach einem Meterriss ein.
Im besten Fall.
Und dann ist eigentlich für uns der Punkt, wo wir dann einmal sagen, so jetzt kommen wir raus, jetzt können wir die genauen auch Unebenheiten in dem Rohbeton, wenn welche drinstecken, auch messen. Das heißt, auch der Rohbauer hat logischerweise seine Toleranzen. Das heißt, geplant sind mit dem obligatorischen Strich in der Zeichnung vielleicht ein 20 cm Aufbau. Aber durch die Toleranzen, die der Rohbauer natürlich auch hat, haben wir vielleicht irgendwo nur 19. Und gerade wenn es dann auch um das Thema Wärmeschutz und Schallschutz geht, müssen wir gewisse Dämmstärken auch vielleicht bringen und gewisse Dämmgruppen. Und deswegen ist es für uns eigentlich immer ganz wichtig, dass wir relativ zeitnah nach dem Fensterbauer kommen, weil danach muss erstmal Grobinstallation, Elektrik, Heizung, Sanitär, der Putzer muss kommen. So, und da ist eigentlich immer noch dann genügend Entscheidungsspielraum bis zur Estrichverlegung oder bis zum Start unserer Arbeiten da.
Genau. Und das heißt, dass dann, bevor ihr loslegt, ist einmal wichtig für die Baustellenkoordination, wie wir gerade gesagt haben, die Deckendurchbrüche schließen. Dann sollten auch, wenn es Installationswände gibt, Trockenbauwände, dass die mindestens unten, was jetzt halben Meter oder so, schon mal geschlossen haben, dass ihr da sauber gegengehen könnt. Dass Pläne vorliegen, beziehungsweise vor Ort dann nochmal dieser Fall gemacht wird, wie gehen die Türen auf, dass ihr wisst, wo sind die Dehnungsfugen. Ja. Kamin, ne? Je nachdem, wer einen Kamin hat, ne, hat der nochmal einen gemauerten Unterbau oder sowas. Das sind ja auch nochmal so Schnittstellen.
Duschen, Badewannen, wenn da irgendwelche Sachen sind, die wir im Estrich auszusparen haben durch Duschtassen oder Badewannen, die auf den Hochfußboden gestellt werden. Das sind so einer der häufigsten Dinge, die wir dann vorweg nochmal abfragen, dass einfach ja von Anfang an die Sachen geklärt sind, dass man dann im Nachgang nicht irgendwo ein böses Erwachen hat, weil dann ja das Gewerk Heizungssanitär kommt und sagt, da soll doch eine Badewanne hin, jetzt ist da Fußbodenheizung drin und dann muss alles wieder zurückgebaut werden.
Genau. Und das ist dann auch die Phase, wo spätestens klar sein muss, welche Bodenbelege da sind, weil die unterschiedliche Aufbauhöhen haben. Und das berücksichtigt ihr ja dann
genau,
auch.
Genau, ne? Wir erleben es immer häufiger, dass dieser Schritt zu den Estricharbeiten ist alles immer noch Rohbaugewerk, so will man will ich mal sagen. Aber unmittelbar danach geht es dann schon in dem Innenausbau weiter. Und deswegen ist es für uns eigentlich immer wichtig, dass die Kunden frühzeitig sich auch um das Thema der Bodenbelege Gedanken machen, welches Dekor, welche Oberfläche es final wird. Das ist uns eigentlich, ich sag mal, egal. Aber wichtig ist, dass man sich für eine Fliesenart, für eine Parkettart oder auch für ein Vinyl entscheidet, dass man uns einfach eine Schichtstärke angeben kann.
Ja. Daraus könnt ihr jetzt auch schon raushören, wo so typische Planungsfehler lauern. Ja. Also wenn ihr all das nicht macht, ist schlecht.
Ja, und ich sag mal, wenn wir die Angabe bekommen, bitte alles auf eine Höhe, damit man möglichst flexibel ist, dann ist das für uns kein Thema. Mhm. Nur blöd ist es dann immer, wenn man 6-8 Wochen später, wenn es dann an die Bodenbelagsarbeiten geht, den Anruf bekommt und sagt, die Höhen passen hier nicht, weil ich kriege jetzt doch nur ein 5 mm Vinyl zu einer 13 mm Fliese und dann muss man diese eben angesprochenen 8 mm einfach aufspachteln, das ist dann einfach teuer.
Ja, genau. Die Koordination mit Heizung, Rohbau, Bodenleger haben wir auch schon angesprochen. Auch da sind wieder ganz viele Schnittstellen drin. Das heißt auch für euch, für die Baustelle, ist das natürlich auch immer ein krasses Gewerk, weil ihr von so vielen abhängig seid. Ne? Also da müssen ja wirklich ganz viele funktionieren und gescheit gearbeitet haben, dass ihr dann auch wirklich loslegen könnt. Ne?
Ja, deswegen einer der engsten ja, Gewerksgruppierungen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist Heizung Sanitär, weil es um das Thema der Fußbodenheizung geht. Jetzt können wir von uns behaupten, dass wir auch in Abstimmung mit den Heizungsbauern, einige nehmen es Stand heute schon sehr gerne an, auch die Fußbodenheizungsarbeiten übernehmen können bis zu dem Verteilerkasten, einfach um die Schnittstellen zu minimieren, um auch so ein bisschen diese Bauzeiten kurz zu halten, weil ich dann natürlich auch selber planen kann, wann mache ich die Dämmung, wann mache ich den Estrich, wann mache ich die Fußbodenheizung. Und klar, hinterher das Thema Bodenbelege ist für uns natürlich auch ganz wichtig.
Ja, sehr gut. Jetzt so Materialien und Systeme, gibt es da irgendwas, wo du jetzt ad hoc sagen würdest, das haben wir Planende zu wenig irgendwie auf dem Schirm? Also klar, man geht auch, einige wollen ja auch ungern die Styropordämmung, ne, dass man dann mit Holzfaser arbeiten kann, ne?
Genau. Also einer der wichtigsten Entscheidungspunkte sind natürlich für uns, es gibt gewisse, ich sag mal, Standardmaterialien, die man auch, ich sag mal, aus Wärmeleitgruppen oder aus Trittschallgründen oder auch aus Kostengründen anbietet. Mhm. Aber es gibt natürlich die breit gefächerten Möglichkeiten, dass man in Richtung Steinwollplatten geht, Holzfaserplatten. Also da gibt es auch in Richtung ökologischen Baustoffen Möglichkeiten. Aber klar, das sind noch, ich sag mal, Sonderbaustoffe im Augenblick, die einfach dann das preisliche Gefüge so ein bisschen ausrücken lassen. Aber für uns ist eigentlich immer das Entscheidende und Wichtige, wenn frühzeitig genügend Aufbauhöhe, gerade in einer Neubauphase, wenn genügend Aufbauhöhe für den Fußbodenaufbau geplant ist, weil dann gibt es eigentlich weniger Probleme und Schnittstellen, weil dann irgendwo, ja, Heizungssanitär müssen häufig etwas dickere Leitungen verlegen durch Abflüsse, durch Toilettenanschlüsse. Und wenn dann der Aufbau nicht ausreichend dick geplant ist, dann kommt man sich schon mal ins Gehege.
Ja, genau. Wenn ihr den kleinen Finger reicht, nehmt den ganzen Arm.
Genau, genau.
Hier, ich brauche mindestens 4 Zentimeter. Was ist das? Zurückbauen.
Ja, das ist dann häufig der Trick des Boomers, aber ja, so geht's.
Genau. Dann kommen wir noch mal so ein bisschen auf die Bauherrschaft zu sprechen. Also was sollten so Bauherren wissen über das Thema Estrich, um Fehler zu vermeiden? Ich meine, klar, jetzt haben wir schon relativ viel angeschnitten. Also ich würde da jetzt mal so ein bisschen reingrätschen. Also ich finde das als Gewerk so wichtig, auch wenn du das hinterher nicht mehr siehst. Aber ich würde mir das zum Beispiel nie in Eigenleistung zutrauen. Also ich finde, es macht immer Sinn, dass das auch ein Fachbetrieb macht, ne?
Estrich legen als klassischen Baustellen-Estrich ist ein Gewerk, was ich mir als Privatmann nicht zutrauen würde, wenn ich es nicht erlernt hätte. Mhm. Weil es ist einfach sehr umfangreich. Das heißt, wenn ich jetzt mal eine Wand verputzen muss, dann kann ich mir mehrere Säcke anrühren und kann das nach und nach machen. Nur wenn ich so eine Fläche Estrich, gerade im Einfamilienhausbereich, da spricht man häufig über 150, vielleicht auch über mehr Quadratmeter, das kann ich nicht ansatzweise machen. Das heißt, ich muss es schon durchgängig machen, ich muss es schon mit Bedacht machen. Die Schichtstärken sind wichtig und gerade wenn dann hinterher das Thema der Ebenheit auch nicht passt, dann hat man hinterher auch keinen Spaß, wenn man die Bodenbelege drauflegt oder im schlimmsten Falle auch die Möbel aufstellt. Ja. Deswegen, da würde ich immer zu einem guten Estrichleger raten und da würde ich jetzt einfach auch mal sagen, da sollte man dann natürlich, muss die Baukasse stimmen, aber da sollte man dann auch per Bauchgefühl entscheiden, das darf dann nicht auf den letzten Cent ankommen.
Und ihr seid ja auch bei Weitem nicht mit, also ihr gehört ja nicht zu den teuersten Gewerken. Also das ist ja bei den Innenausbaugewerken seid ihr ja eher die im Mittelfeld sind. Also
dadurch, dass wir jetzt selber bei uns im Betrieb sowohl den Estrich wie auch die Oberböden anbieten können, erleben wir es natürlich auch immer live, dass wenn wir zuvor in der Beratung des Estrichs waren, dass es dann da mehr oder weniger um die letzten 10 Cent geht. Aber hinterher, wenn es dann in den schönen Oberboden geht, wo dann die emotionale Seite entscheiden darf, da sind dann auf einmal 3, 4, 5 Euro auf dem Quadratmeter dann geht nicht mehr einmal so ausschlaggebend. Deswegen da immer nur den Tipp, auch da einen guten Unterboden zu haben, weil sonst wird es hinterher mit Nivelliermassen oder anderen Dingen halt hinterher auch einfach sehr teuer.
Ja. Welche typischen Probleme entstehen durch zu frühe Belegung oder zu wenig Lüftung? Okay, zu wenig Lüftung hat man gerade schon gesagt, dann wird da halt nicht gescheit
länger,
trocken.
Genau, es dauert einfach länger. Zu frühes Belegen kann dazu führen, dass einfach ja feuchtigkeitsempfindliche Bodenbelege ja einfach Feuchtigkeit ziehen, dass dann hinterher eine Schimmelbildung im Randbereich da ist, dass die Fußleisten aufquillen. Deswegen auch da immer nur den Augenmerk darauf, dass die Bauherren inwiefern Baujahrschaft selber darauf achtet, dass das jeweils nachfolgende Gewerk, und das ist egal, ob man das privat verlegt, ob es ein Unternehmen macht, immer die Feuchtigkeit zu messen und nicht einfach sagen, wir haben jetzt pauschal 6-8 Wochen rum, das wird schon passen. Ja. Wir bieten immer an, dass sich die Kundschaft ein elektronisches Messgerät mal zur Vorabmessung ausleihen kann, einfach um mal ein Bauchgefühl dafür zu haben, in welche Richtung geht's.
Genau. Und was auch noch so ein Tipp ist, passiert nämlich auch ganz schnell, man hat den Estrich drin, dann irgendwie, was weiß ich, nach 1-2 Wochen tauchen so die ersten Gewerke wieder auf, weil vielleicht die Feininstallation Elektro beginnt, also dass sie das Innenleben reinbasteln, ne, oder irgendwas. Und auf einmal werden irgendwo Sachen gelagert. Was weiß ich, Fliesen, Kartons, PV-Module hatte ich auch schon mal. So, und dadurch wird der Estrich ja nicht trocken. Also das heißt, da habe ich ja dann wieder so Felder auf einmal in meinem Bereich, wo ich mich wundere, wieso ist denn jetzt der Estrich hier nicht getrocknet? Ja, weil vielleicht 2 Wochen einer da was draufstehen hatte, ne?
Klassischer Fall mit den gelagerten Baumaterialien, was auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, wenn dann die nachfolgenden Gewerke noch Beiputzarbeiten, Feinputzarbeiten, Malerarbeiten macht, dann wird im Bau angerührt, dann kippt auch schon mal vielleicht ein Eimer Wasser um. Ja. Das ist alles grundsätzlich für den Estrich nicht schädlich. Das kann alles abtrocknen, solange wie ich das bemerke und auch frühzeitig wieder ans Trocknen bringe. Nur wenn ich da jetzt natürlich nicht drauf achte, dann kann es im schlimmsten Falle sein, wenn ich einen feuchtigkeitsempfindlichen Bodenbelag drauflege, dass der gegebenenfalls im Bereich seiner Werkskanten dann vielleicht auch leichte Schüsselungen bekomme.
Ja. Ja, und was jetzt noch wichtig ist bei den Bauzeitenplänen, dass wir wirklich genug Puffer einplanen, weil ich hatte das ja gerade gesagt, Glück gehabt, 4 Wochen oder auch mal 12 und länger, dass man wirklich diesen Puffer einplant, weil man steckt nicht drin, zum Glück auch nicht im Essen.
Ja, also ich
wobei mir ist mein Opa stecken geblieben, der ist einfach durchgelaufen. Andere
solche
Geschichte.
Fälle gibt es auch. Wir raten auch wirklich jedem Baustelle. Kunden davon ab, bevor der Estrich eingebaut ist, irgendwelche Wohnungen aufzukündigen oder irgendwelche Termine zu bestätigen, denn wir stecken alle nicht drin, es können andere nachfolgende Gewerke auch mal krank werden, Ausfallzeiten haben oder und es gibt nichts Schlimmeres, wie in eine halbfertige Baustelle einzuziehen.
Furchtbar, ja. Genau. Ja, vielen Dank, lieber Niklas.
Sehr gerne.
Für diesen fachlichen Austausch und die ganzen Tipps, die du uns gegeben hast, dass wir einfach auch mal mit einer anderen Brille auf diese an sich graue Masse gucken, dass man erstmal sieht, wie wichtig die ist. Und nur wenn die stimmt, dann wird auch Abteilung Schön hinterher wirklich zur Abteilung Schön.
Absolut. Und ich hoffe, dass wir ein paar Einblicke in den Bereich Estrich gewinnen konnten. Und freue mich, wenn jeder da ein bisschen was für sein eigenes Bauvorhaben mitnimmt.
Genau. Ihr seid ja in ganz NRW auch unterwegs mit Köhler Fußbodenbau. Ich packe die Hinweise oder Kontaktdaten packe ich in die Shownotes. Wer ein gutes Unternehmen sucht, der kann dann mal schauen.
Genau. Sehr gerne.
Und wir beide sehen uns demnächst wieder auf der Baustelle.
Genau.
Dann sehen wir etwas staubiger aus als jetzt.
Etwas andere Kleidung, genau.
Genau. Aber vielen Dank und liebe Grüße an alle, die mich kennen.
Sehr gerne, danke dir.
Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch mit Sicherheit wieder wertvolle Tipps gegeben. Und in dem Sinne, mit dem richtigen Estrich wird am Ende auch alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.